und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwertewelt im Gespräch. Mein Name ist Carsten Müller und heute sprechen wir über ein Unternehmen, das einen Markt verändern möchte, den wahrscheinlich jeder von uns aus eigener Erfahrung kennt, den Markt für die Fahrschulausbildung. Die Branche gilt als groß, aber gleichzeitig stark fragmentiert. Viele kleine Anbieter, wenig Digitalisierung und kaum nationale Strukturen. Genau hier setzt das Unternehmen 123 Fahrschule an. Das Unternehmen baut seit einigen Jahren ein Netzwerk moderner Fahrschulen auf und setzt dabei stark auf Technologie, Digitalisierung und Skaleneffekte. Mein heutiger Gast ist Boris Polenske, Vorstandschef der 123 Fahrschule. Und mit ihm möchte ich heute darüber sprechen, wie sich das Unternehmen in den vergangenen Monaten natürlich entwickelt hat, welche Rolle die Digitalisierung und auch neue Ausbildungsmodelle spielen und welche Perspektiven sich daraus für den Fahrschulmarkt insgesamt ergeben. Herr Polenske, herzlich willkommen bei Nebenwerte Welt im Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Polenske, Sie sind ja sozusagen in unserem Podcast kein Unbekannter mehr. Wir hatten uns ja hier schon einmal über die 123 Fahrschule unterhalten. Seitdem ist einiges passiert, sowohl im Unternehmen selbst als auch natürlich im Marktumfeld. Deswegen vielleicht zum Anfang mal so ein bisschen rekapituliert, wenn Sie auf die vergangenen 12 Monate schauen, was hat sich denn bei der 123 Fahrschule seit dem letzten Jahr oder im letzten Jahr so am stärksten getan oder beziehungsweise verändert?
Ja, wir sind halt von unserer Entwicklung natürlich primär durch die externen Auswirkungen oder Effekte entsprechend tangiert. Wir hatten ja vor gut 12 Monaten eine ausstehende Reform im Fahrschulwesen von der damaligen Bundesregierung noch im Raume stehen. Das wurde vom neuen Verkehrsminister ja im Frühsommer letzten Jahres kassiert und mit einer wesentlich umfassenderen, weitreichenderen anstehenden Reform weiterentwickelt. Das sind halt für uns ganz, ganz wichtige, entscheidende Veränderungen hier im Markt und auf die haben wir uns jetzt die letzten 12 Monate auch schon ein ganzes Stück vorbereitet. Das Unternehmen an sich selber hat eine gewisse Transformation durchgemacht. Wir haben seit fast einem Jahr einen neuen Leiter Operations, der eben den klassischen operativen Fahrschulbetrieb leitet und der dort eben jetzt gerade auch in den letzten Monaten erhebliche Fortschritte in der Verbesserung der Profitabilität und der operativen Kennzahlen in dem Bereich entsprechend erzielt hat. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Und wir sehen also quasi auf der, wo ich immer sage, klassischen Fahrschulebene momentan eine sehr positive Entwicklung. Aber wir haben auch eben natürlich die Chancen und die Möglichkeiten aus der anstehenden Gesetzesreform, auf die wir uns jetzt eben sehr, sehr konzentriert aktuell gerade vorbereiten. Wir hatten schon viele Sachen getan, aber die Reform vom aktuellen Verkehrsminister, ich hoffe noch, dass er lange Verkehrsminister bleibt, sind natürlich wesentlich umfangreicher und geben uns eigentlich die Möglichkeiten, im Geschäftsmodell auszusteuern, die letztendlich schon bei der Gründung des Unternehmens im Raum standen.
Sie hatten ja im letzten Jahr auch bewusst kommuniziert, dass Sie Ihre Bilanz und Kostenstruktur bereinigt haben. Können Sie das vielleicht nochmal ganz kurz rekapitulieren für unsere Zuhörer, damit die so ein bisschen Gefühl bekommen, welche Vorarbeiten sozusagen für das neue Jahr geleistet haben?
Also es sind da zwei Dinge, die insbesondere zu erwähnen sind. Wir hatten Anfang letzten Jahres zusammen mit dem Aufsichtsrat eine Entscheidung getroffen, zum Beispiel auch den Vorstand zu erweitern und in dem Zusammenhang auch in Vorbereitung auf eine Gesetzesreform die Holdingstrukturen etwas weiter voranzubringen, also eine Art Scale-Up-Phase. Das unter dem Aspekt, dass alte Gesetzesreform noch sehr viel mehr Brick-and-Mortar-Business eigentlich notwendig gemacht hätte. Das haben wir dann mit der Entscheidung sozusagen des Verkehrsministers sehr, sehr stark auf digital zu setzen, auf schlanke Strukturen im dritten, vierten Quartal letzten Jahres diese Entscheidung kassiert und haben dort also nochmal ganz erheblich in der Holding in die Kostenstruktur eingegriffen und entsprechend die Strukturen weiter reduziert. Was die Bilanzbereinigung betrifft, da gab es quasi aus der Vergangenheit der Fahrlehrerausbildung hatten wir ein Modell versucht, eine Art Bildungsdarlehens. Da gab es jetzt höchstrichterliche Gesetzentscheidungen in den letzten, glaube ich, 1,5 Jahren, die uns das Eintreiben dieser Darlehen doch sehr, sehr erschwert haben. Und um hier jetzt nicht eine sukzessive, immerwährende Korrektur von einzelnen Darlehenpositionen vorzunehmen, habe ich mich dann Anfang dieses Jahres entschieden, diese Position einmal komplett zu bereinigen und aus der Bilanz rauszunehmen. Wenn dann noch Gelder einkommen, dann freuen wir uns. Aber mein Ziel war es eigentlich, für 26 hier sauber, sehr effizient zu starten. Das konnten wir auch so jetzt umsetzen.
Das waren ja jetzt nun in der Hauptsache alles Sonderfaktoren. Wenn man die jetzt mal so ein bisschen außen vor lässt und einfach so eine Art Cut macht zum Jahreswechsel, wie stand denn das operative Geschäft im letzten Jahr da?
Also das operative Geschäft stand im Bereich der Fahrschulausbildung gut da. Es hat sich über das letzte Jahr sukzessive weiter verbessert, gerade durch die Leistungen unseres neuen operativen Leiters Marc Mölle. Wir sehen da auch jetzt gerade in Q1 sehr positive Effekte. Der Bereich Fahrlehrerausbildung war letztes Jahr ein ganzes Stück unter die Räder gekommen. Wir hatten den Regierungswechsel. Wir sind dort sehr stark abhängig von Bildungsgutscheinen, die entsprechend an Arbeitslose rausgegeben werden, um dann entsprechend diese Ausbildung zu machen. Das hat sich jetzt wieder etwas verbessert, insbesondere in NRW. Berlin ist ein bisschen weiterhin schwierig, aber prinzipiell war das nicht unbedingt das beste Geschäftsjahr für das Fahrerwerk, aber da bin ich für die Zukunft ganz zuversichtlich, dass wir das wieder in die richtige Richtung bekommen.
Okay, jetzt hatten wir die Standortbestimmung und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Und zwar, Sie selbst bezeichnen sich ja beschreiben sich inzwischen oder die 1, 2, 3 Fahrschule ja nicht mehr als klassische Fahrschulkette, sondern als technologiegetriebene Ausbildungsplattform. Was bedeutet das eigentlich konkret jetzt im operativen Alltag, damit man das sich so ein bisschen vorstellen kann?
Der Prozess hat eigentlich schon letztes Jahr angefangen, dass wir gesagt haben, wir dürfen eigentlich nicht mehr auf diese kleineren klassischen Fahrschulen blicken, die Führerscheinausbildung machen wie vor 50 oder 100 Jahren, sondern müssen das Geschäft ein ganzes Stück neu entwickeln. Da gibt uns natürlich KI auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, die vorher so nicht unbedingt möglich waren, sei es von personalisierten Ausbildungsinformationen, etc. Und aus dem Grunde haben wir eben auch in der Kommunikation und auch dem, wie wir auch gegenüber dem Markt auftreten, uns dort ein Stückchen differenziert, weil wir wollen einfach einen anderen Ausbildungsprozess generieren. Wir wollen eben nicht 0815 quasi für jeden Schüler den gleichen Prozess haben, sondern eben gerade mit KI-Tools, mit Digitalisierung viel besser auf die Schüler und auf die einzelnen Schüler eingehen, damit wir denen einfach das beste Produkt und auch das Thema Kostenreduktion hinbekommen. Ein Schüler, der ein gewisses Vorwissen hat, der muss halt nicht in gewisse Themen investieren, Zeit und Mühen, sondern kann entsprechend hier besser abgeholt werden.
Das ist jetzt das auch ein bisschen so das Thema Effizienzgewinn. Deswegen, Sie haben es schon gesagt, Sie verwenden auch KI, KI-gestützte Lernsysteme, Simulatorentraining, digitale Theorieausbildung. Wo sind denn da die größeren Effizienzgewinne? Jetzt eher bei den Fahrschülern oder auch für Ihr eigenes Geschäftsmodell, was die Kostenstrukturen zum Beispiel angeht oder die Zeiten?
Genau, da müssen wir ein bisschen jetzt einsteigen in die anstehende Gesetzesreform.
Gerne.
Wir gehen ja mal davon aus, dass der Präsenztheorieunterricht in Zukunft nicht mehr verpflichtend ist. Und damit habe ich dann eben die Möglichkeit, den Schüler digital auszubilden. Und damit fallen natürlich Kosten für Schulungsräume weg. Wir haben gerade heute Morgen noch im JoFix diskutiert, von welchen Standorten wir uns denn jetzt definitiv schon mal trennen werden, weil wir einfach auch so in Städten wie Köln oder Berlin nicht mehr wirklich alle Standorte benötigen, weil wenn der Schüler den Theorieunterricht online macht, dann brauche ich keine Schulungsräume mehr. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist natürlich, dass wir damit natürlich wesentlich schneller wachsen können. Wir sind in den letzten Jahren immer wieder ausgebremst worden, Brick and Mortar, dass wir sozusagen aus unseren Studien wissen wir, dass der Schüler maximal bereit ist, 20 Minuten zu einer Fahrschule zu fahren, um dort Theorieunterricht zu machen oder auch Praxisunterricht. Und mit der anstehenden Reform können wir relativ zügig in verschiedenen Geschäftsmodellen, sei es Eigenbetrieb, sei es eine Art Franchise- oder Kooperationspartnerbetrieb, unser Produkt bundesweit ausrollen. Da steht halt eben eine Ober darüber, eine digitale Plattform, ja, über die wir quasi die Kunden onboarden können. Das könnte man sich vielleicht so ein bisschen mit Flixbus vergleichen. Ja, und darunter haben wir dann einen schlanken operativen Betrieb, der sich auf die praktische Ausbildung konzentriert. Und heute ist es auch so, dass ungefähr 10% der Fahrlehrerkosten dadurch gebunden sind, dass wir Theorieunterricht in Präsenz anbieten müssen. Wir können durch den Online-Theorieunterricht, wir wissen noch nicht hundertprozentig, in welcher Form es genau geht, ob es reines E-Learning ist oder ob es auch ein Zoom-Call, ein synchrones Lernen digital sein muss. Aber wir können dadurch zum Beispiel eben Personalkosten auf der Fahrlehrerseite einsparen und zusätzlich sozusagen diese eingesparte Zeit beim Fahrlehrer nutzen, um mehr Fahrstunden zu verkaufen. Das heißt, wir können A, Kosten sparen, aber B, diese Zeit auch nutzen, um mehr Umsatz- und Deckungsbeitrag zu machen. Und das wird halt eben für uns ganz spannend. Aber für mich persönlich ist gar nicht so unbedingt die Verbesserung des Deckungsbeitrags relevant, sondern einfach der bundesweite Rollout. Wir haben in der Vergangenheit eben gesehen, es ist schwierig, Standorte zu finden, Standorte aufzubauen, zu renovieren, Möbel reinzustellen. Das kostet alles CapEx, ja. Und das fällt mit der Reform entsprechend alles weg. Und von daher sind wir da sehr zuversichtlich, dass wir eben sehr viel effizienter und digitaler das Geschäftsmodell ausrollen können.
Bevor wir uns nochmal den Fahrschulmarkt jetzt insgesamt vielleicht noch ein bisschen detaillierter angucken, die Frage, ich bin persönlich ja immer ein totaler Fan von solchen, ich sag mal so Burggrabensystemen. Und in dieser Hinsicht mal die Frage, das, was Sie jetzt technologisch implementiert haben bereits, beziehungsweise implementieren wollen, wie groß ist denn da Ihr technologischer Vorsprung im Vergleich im Fahrschulmarkt? Weil ja viele noch sehr traditionell arbeiten, glaube ich, ne? Sehr viele
Fachschulen. Das ist definitiv der Fall. Also da wird doch fast ein Papierplaner gearbeitet. Der technologische Vorsprung ergibt sich aber natürlich auch aus dem Know-how. Also wir können natürlich heute mit KI wesentlich schneller Software entwickeln und Code produzieren. Aber wir haben nun mal auch 10 Jahre jetzt in Erfahrung darin gesammelt, wie man entsprechend Fahrschule digital skalieren kann. Ja, wir haben Prozesse aufgesetzt, die wir auch entsprechend immer wieder getestet haben, optimiert haben, etc. Und ich sehe heute keinen Anbieter im Fahrschulmarkt, der das in dieser Perfektion durchziehen kann und der da entsprechend das Know-how hat, das entsprechend umzusetzen hier im Markt. Es gibt halt klassische Lehrmittelverlage, so wie aus der Schule. Die Firmen, die Bücher produziert haben in der Schule, gibt es so Lehrmittelverlage hier in Deutschland. Aber die sind komplett fokussiert auf die kleine Fahrschule um die Ecke. Und die wird halt nicht anfangen, digitale Plattformen online etc. aufzusetzen und hat auch gar nicht das Know-how. Und auch mit KI muss man ja wissen, was man macht. Also man muss die Dinge verbinden, man muss die Marketingkampagnen effizient gestalten, etc. Und da haben wir natürlich in der Holding ein schlankes und effizientes Setup, um zum Beispiel auch das Marketing auf Knopfdruck jetzt bundesweit auszurollen. Ob ich jetzt auf unserer Webseite 20 Städte habe oder 100 oder 200, das ist der Webseite relativ egal. Und da sind wir dran und wir sehen halt auch zum Beispiel, dass durch KI sich unsere Softwareentwicklungsgeschwindigkeit ganz erheblich beschleunigt hat. Also jemand, der jetzt in den Markt rein will, der fängt halt bei null an. Wir sind aber schon bei 95% und machen jeden Tag sozusagen Druck, diese Prozesse, die noch vielleicht nicht optimal laufen, die noch nicht hundertprozentig digital sind, auch weiter voranzutreiben. Also ich glaube, dass wir da durchaus einen Vorsprung von 2-3 Jahren haben. Aber ich sehe auch gerade niemanden, der sich so ernsthaft wie wir überhaupt mit dem Thema beschäftigt.
Das bringt mich im Prinzip zu meiner nächsten Frage. Wir haben ja, also der Führerscheinmarkt wird da, glaube ich, auf ein Volumen von rund 3 Milliarden Euro geschätzt. Sehr stark immer noch fragmentiert und ineffizient, wie Sie es ja auch selber gerade schon gesagt haben. Jetzt hat sich, wie gesagt, bislang noch kein dominanter Anbieter etabliert. Sie wollen zum dominanten Anbieter sich etablieren. Wie schützen Sie sich denn eigentlich davor oder wie schätzen Sie das ein, dass es Wettbewerber gibt, die sozusagen ihr Geschäftsmodell nachbauen können?
Gut, ich habe früher immer gesagt, ich würde mich freuen, wenn auch jemand bundesweit als Fahrschule expandiert, weil dann zeigt das, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, natürlich werden wir voraussichtlich nicht den Winner-Takes-it-all-Markt haben. Aber wenn man natürlich in andere Märkte geht, in Classifieds, also Stellenanzeigen, da gibt es mehrere Anbieter, aber gerade jetzt zum Beispiel Immobilien, Autoportale oder jetzt das gerade schon erwähnte Flixbus, dann wird sich dort eigentlich immer ein Anbieter oder ein ganz großer Anbieter herauskristallisieren. Und wir tun natürlich alles dafür, dieser Anbieter entsprechend zu sein. Und wie gesagt, gewisser Wettbewerb wird entsprechend sicherlich da sein. Aber alleine durch den zeitlichen Vorsprung, den wir haben in dieser Thematik und auch das Know-how, das wir haben, werden wir uns da, glaube ich, sehr gut durchsetzen können. Und ich habe halt ein sehr, sehr digitales, erfahrenes Team hier und bin da vollkommen überzeugt, dass wir da entsprechend auch als Gewinner aus dieser Reform herausgehen werden.
Was glauben Sie denn, was für einen Marktanteil Sie da erringen können?
Ah, genau, das wollte ich gerade noch erwähnt haben. Also der Markt ist aus meiner Schätzung eher so bei 3,5 bis 4 Milliarden Euro. Das Thema, es findet schon noch auch einiges an Bargeldtransaktionen in diesem Markt statt, die nicht von der Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes abgedeckt sind. Ich würde mir durchaus zutrauen, wenn jetzt die regulatorischen Bedingungen sind, so wie sie sich gerade ankündigen, dass wir durchaus in überschaubarer Zeit auf einen Marktanteil von 10 bis 20% kommen werden. Es wird so zwei Phasen geben in der Ausbildung. Phase 1 ist für uns eher so dann die Theorieausbildung, vielleicht inklusive Simulator. Da können wir, glaube ich, relativ schnell bundesweit Schüler in unsere Plattform ziehen, weil, wie gesagt, wir da eben schon viele Dinge haben und auch schon viele Dinge ausprobiert und optimiert haben. Die Phase 2 der praktischen Ausbildung, dafür brauche ich natürlich Fahrlehrer vor Ort. Ja, aber dort wird es sicherlich auch Modelle geben, über Kooperationspartner, über Freelancer, etc. Und wie gesagt, wenn ich nicht mehr so viele Standorte benötige, Brick and Mortar, sondern in München eigentlich aufmachen kann, indem ich einfach irgendwo in der Ecke ein kleines Büro aufmache, wo ein bisschen Verwaltung drin ist, wo meine Personalrecruiting und so weiter läuft und die Fahrlehrer dann letztendlich über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind, erlaubt es uns auch im Eigenbetrieb schneller zu skalieren, als das in der Vergangenheit gewesen ist. Weil in der Vergangenheit musste man immer, man sucht einen Standort, ja, der muss gut gelegen sein, da sollte man keine Kompromisse machen. Der muss etabliert werden. Gerade wenn ich neu eröffne, muss ich mich bekannt machen, muss ich anderen Fahrschulmarktanteil abnehmen. So, und wir glauben auch, dass mit der digitalen Reform auch beim Schüler im Kopf stärker die Anmeldung digital online stattfinden wird. Wir sehen gerade seitdem die Diskussion mit dem Verkehrsministerium aufgekommen ist, der Führerschein muss günstiger werden, dass wir heute schon steigende Anmeldezahlen haben. Das erste Quartal war von den Anmeldezahlen fantastisch. Ja, und wir glauben, dass die Leute verstanden haben, dass man zur Fahrschule nicht mehr durch die Straße laufen muss und dann irgendwie mal donnerstags von 17 bis 18 Uhr sich anmelden darf, sondern dass man das digital machen kann. Und da sehen wir eben auch schon einen gewissen Shift in der Wahrnehmung der Kunden. Und das werden wir natürlich jetzt die nächsten Monate noch weiter perfektionieren und auch weiter vorantreiben.
Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, und zwar den geplanten Aufbau eines Franchise-Systems. Erste Frage, warum haben Sie sich für so ein Modell entschieden? Und ja, machen wir erstmal die erste Frage.
Franchise-Modell ist etwas, wenn man den Namen hört, weiß man eigentlich, um was es geht. Es geht halt darum, in einer Stadt nicht selber den operativen Betrieb zu leiten und zu verantworten. Man hat einen Unternehmer, der vor Ort entsprechend unternehmerisch den regionalen Betrieb managt. So, und das hat gewisse Vorteile. Er ist unternehmerisch, er ist selber incentiviert. Ja, umso besser er seinen Job macht, umso mehr profitiert er auch an seinen Gewinnen, an seinen Umsätzen. Und es hat sich in der Vergangenheit gezeigt und es hat sich ein bisschen relativiert mit dem neuen Leiter im Operations-Bereich, dass natürlich angestellte Mitarbeiter häufig nicht, es gibt natürlich tolle angestellte Mitarbeiter, ja, aber manche sind eben nicht so gewinnorientiert dann entsprechend unterwegs. Und wir haben halt die Hypothese, dass wir eben darüber in einer gesunden Mischung aus Eigenbetrieb und Franchise eben besser und schneller wachsen können, weil letztendlich, auch wenn wir Eigenbetrieb haben, brauchen wir auch die Mitarbeiter, wir brauchen die guten Mitarbeiter, und in diesem Franchise-System wird es halt entsprechend ein bisschen anders sein. Ob das quasi im Start ein Franchise sein wird, das müssen, sind wir auch gerade noch am intern am diskutieren. Es kann halt auch erstmal nur ein Kooperationsmodell sein, weil das hängt so ein bisschen davon ab, wie jetzt im April der erste Referentenentwurf aussieht, was wir für rechtliche Möglichkeiten haben. Franchise ist ja eher immer so ein Thema, ich brauche einen Standort, der soll schön aussehen, da kommt Leuchtreklame dran und der wird ausgerichtet, eingerichtet im CI des Unternehmens. Wenn das vielleicht nicht notwendig ist, dann wird man vielleicht nicht unbedingt von Franchise sprechen, sondern eher von einem Kooperationspartner. Aber Fakt ist eigentlich, dass wenn wir in die Kapillaren der Bundesrepublik, in die Regionen rein wollen, auch gerade in den ländlichen Raum, brauchen wir dort unternehmerisch tätige Menschen, weil die auch natürlich ein Stückchen vor Ort die Verbindungen haben. Das ist natürlich alles noch ein bisschen persönlicher als jetzt letztendlich in Berlin.
Jetzt greife ich sicherlich den Überlegungen deutlich vor, aber trotzdem mal so langfristig so ein bisschen spekuliert. Wäre es für die 123 Fahrschule eigentlich erstrebenswert, gar nicht mehr so selber Fahrschule zu sein, sondern eher Plattform und Infrastrukturanbieter für Fahrschulen zu werden?
Also wir wären definitiv nicht Softwareanbieter. Also wir werden unsere Software jetzt nicht gegen Lizenzgebühr anderen Fahrschulen lizenzieren. Also wir werden nochmal kurz angesetzt. Also die 123 Fahrschule wird definitiv kein Softwareanbieter. Wir werden anderen Fahrschulen unsere Software, unsere Technologie, unsere Prozesse nicht gegen eine Lizenzgebühr entsprechend verkaufen oder lizenzieren, sondern wir haben ein Konzept und wer an dieses Konzept mit uns glaubt und uns unterstützen möchte, dieses Konzept bundesweit auszurollen, mit dem arbeiten wir gerne zusammen und mit dem wollen wir das entsprechend skalieren in Deutschland. Aber sagen wir so, wir decken heute mit unseren Filialen rund 4,4 Millionen Einwohner in Deutschland ab. Das heißt, wir haben halt noch die Möglichkeit, Faktor 20 zu wachsen. So, ob ich jetzt quasi das im Franchise oder Eigenbetrieb habe, das ist sicherlich auch eine opportunistische Sache. Wir haben ganz klar für uns entschieden, dass wir zum Beispiel in so großen Städten wie München, Frankfurt, Stuttgart, da wollen wir den Eigenbetrieb. Das sieht man auch in anderen Franchise-Organisationen, ja, dass die auch immer eine gesunde Mischung aus Eigenbetrieb und Franchise haben. Und da ist so eine Quote 1:10 eigentlich etwas, was wir uns auch immer wieder gesehen haben, wenn wir uns andere Franchise-Unternehmen, Organisationen angesehen haben. Es hängt aber einfach davon ab, natürlich auch, welche Menschen wir oder welche Franchise-Partner wir finden, wo wir welche finden. Ziel muss es sein, schnell letztendlich bundesweit flächendeckend vertreten zu sein. Und da werden wir halt letztendlich die Strategie auch nochmal peu à peu oder Region für Region vielleicht nochmal adjustieren, je nachdem, wie sich das entsprechend in der Region dann gestaltet.
Wir hatten ja schon angesprochen, dass, wie gesagt, im April jetzt die Reformvorschläge veröffentlicht werden sollen. Wie sind Sie denn als Unternehmen da eigentlich involviert? Sind Sie da sozusagen jetzt nur Empfänger oder haben Sie da auch Möglichkeiten, selbst in die Diskussion mit einzugreifen?
Also die Reformvorschläge liegen jetzt schon seit längerem als Reformvorschläge des Verkehrsministers auf dem Tisch. Man muss sich das in Deutschland so vorstellen, dass durch das föderale System der Bundesländer der Verkehrsminister es leider nicht alleine entscheiden kann. Das heißt, er muss sozusagen mit den Ländern zusammen eine gemeinsame Position erarbeiten. Das ist in den letzten Monaten erfolgt. Es findet jetzt übernächste Woche die Verkehrsministerkonferenz in Lindau am Bodensee statt, wo sozusagen nochmal final eine Abstimmung nicht, aber quasi eine Abstimmung auf der Mehrheitsseite, aber jedenfalls, wo nochmal final über das Thema gesprochen wird. Aber wir wissen, dass die Eckpunkte eigentlich relativ klar sind. So, und aus dem wird dann entsprechend im April heraus wohl ein Referentenentwurf kommen, also ein Gesetzestext. Wir selber sind, oder ich selber auch, aber auch mit meinem Team, diese ganze Digitalisierungsthema in der Fahrschulbranche ist eigentlich seit seit Gründung des Unternehmens, was uns verfolgt. Und wir sind halt seit 2020 auch sehr, sehr stark in der Lobbyarbeit unterwegs. Das heißt, wir sind in verschiedenen Gremien entsprechend eingebunden, wo es um das Thema Führerscheinausbildung in Deutschland geht. Man sagt mir so ein bisschen in der Branche manchmal nach, ich hätte das mit dem Schnieder zusammen abends bei einem Glas Rotwein ausgekaspert. Das kann ich hier bestätigen, dass das leider nicht so ist. Ja, wir haben uns bislang auch noch nicht persönlich getroffen. Aber natürlich unsere Lobbyarbeit ist, oder was heißt unsere Lobbyarbeit, wir unterstützen da zwei Fahrschulverbände sehr maßgeblich, die diese Themen vorantreiben. Aber da sind wir halt schon lange dran und denke schon, dass wir da ein Stückchen auch ein Stück beizugetragen haben, dass das jetzt entsprechend so kommt. Aber wenn ich mir das hätte wünschen können, dann wären wir aus der Pandemie nicht wieder von dem digitalen Unterricht in die Präsenz gewechselt. Mhm. Selbst da waren wir nicht mächtig genug, um das sozusagen durchzusetzen. Mal schauen, wie es jetzt in den nächsten Wochen sich entwickelt. Aber ich bin da jetzt sehr, sehr zuversichtlich.
Ein operatives Thema, da würde ich auch sehr gerne nochmal ein Update bekommen. Und zwar, wir hatten uns ja beim letzten Mal, das war damals im Umfeld der Übernahme dieses Simulatorenherstellers. Wie hat sich denn da der Geschäftsbereich entwickelt? Wir hatten ja damals auch so ein bisschen in Perspektive, dass man vielleicht auch im Ausland entsprechende Aufträge generieren kann. Wie sieht's denn da aus jetzt?
Und dieser Simulatorenmarkt ist natürlich ein sehr, sehr spezielles Geschäft. Also es ist halt jetzt kein Business, was uns auf 100 Millionen Euro Umsatz bringen wird. Wir haben in den letzten 18 Monaten, seitdem, das ist jetzt fast schon 24 Monate her, wo die Firma übernommen haben, im In- und Ausland sehr erfolgreich Simulatoren verkauft. Das letzte Jahr war eins der erfolgreichsten der Unternehmensgeschichte. Derzeit ist es halt so, dass die gesamte Branche auf den finalen Gesetzesentwurf wartet und alle sozusagen ein bisschen mit angezogener Handbremse dastehen und sagen, okay, jetzt warten wir mal ab. Aber wir glauben, dass sobald wir die rechtliche Klarheit haben, sich auch sehr, sehr viele Fahrschulen für einen Simulator entscheiden werden. Und da muss man vielleicht eins sagen, wir haben halt die letzten 18 Monate. Ja, wir haben den Vertrieb weiter ausgebaut und auch da Vertriebserfolge erzielt. Aber wir haben auch insbesondere in das Produkt entwickelt. Ja, also das Thema Simulator ist ein Nischenmarkt. Man kann da jetzt nicht 10 Millionen, 15 Millionen Euro an Softwareentwicklung, IT-Kosten reinstecken. Aber wir haben mit sehr, sehr geringen Mitteln, die auf der Software-Ebene erhebliche Fortschritte erzielt, auch auf der technologischen Basis. Wir werden dieses Jahr noch zwei ganz maßgebliche Features launchen für den Simulator, auch wieder in Verbindung mit KI, wo wir eben den digitalen Fahrlehrer, und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, bei diesen Simulatoren steht der Fahrlehrer ja nicht daneben und sagt etwas, sondern der Fahrlehrer ist ja als digitales Programm in dem Simulator enthalten. Und da werden wir zu Ende diesen Jahres, so die Roadmap denn eingehalten wird. Ich hoffe, wir sind da besser als Elon Musk halt beim autonomen Fahren. Aber wir werden dort einen KI-Fahrlehrer in das System reinbringen, der das Thema Simulator nochmal auf eine andere qualitative Ebene entsprechend bringt. Und das ist für mich eigentlich viel wichtiger gewesen mit sehr, sehr überschaubaren Softwareentwicklungsaufwendungen. Wir haben da ein sehr, sehr kleines, aber hochspezialisiertes Team drauf, dort entsprechend das Produkt weit über den Standard des Wettbewerbes hinaus. Es gibt da zwei Anbieter, wieder die Lehrmittelverlage, aber die investieren nicht in das Produkt ausreichend und da werden wir wirklich was bringen, was wirklich mindblowing sein wird.
Okay. Ja, zum Abschluss dann letzten Endes nochmal die sozusagen zusammenfassende Frage. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, die anstehenden regulativen Veränderungen sind einerseits natürlich die größte Chance für Ihr Unternehmen, andererseits auch das größte Risiko, wenn es nicht so kommt, wie Sie es sich erhoffen. Ist das so gut zusammengefasst oder sehen Sie da noch andere Aspekte?
Also wir reden jetzt schon von einer Überarbeitung der Fahrschülerausbildungsordnung seit 2018. Ja, also heutige Fahrschülerausbildungsordnung, ich glaube, sie ist 25 oder 30 Jahre alt. Das heißt, da muss jetzt was passieren. Und der Verkehrsminister und alle Beteiligten haben sich also hier sehr, sehr klar positioniert. Und ich gehe davon aus, dass es gab jetzt drei Anläufe, ja, und immer wieder ist das ganze Thema versandet. Aber ich hoffe mal, dass jetzt, oder ich gehe davon stark aus, dass mit diesen Ankündigungen, die getätigt worden sind, das Thema jetzt auch mal durch die Tür geht. Ja, das ist ein Risiko, dass es vielleicht dann doch wieder irgendwo hängen bleibt. Ich kann es auch nicht mehr hören. Das Wichtige ist aber, dass ich aktuell das Unternehmen im normalen operativen Betrieb nicht so ausrichte, als wenn es keine Reform halt gibt. Ja, ich möchte halt nicht den Fehler vom letzten Jahr wiederholen, zu sagen, ja, wir kriegen eine schöne große Reform und dann ist alles schön und dann bauen wir jetzt schon mal Strukturen auf. Ganz im Gegenteil, ich bin gerade dabei, die Strukturen entsprechend so zusammen zu kondensieren, zusammenzudampfen, dass wir eben gerade mit den heutigen Möglichkeiten mit KI-Digitalisierung, sei es im Rechnungswesen, sei es im Marketing, eben sehr, sehr effizient alles abdecken können, ob eine Reform kommt oder nicht. Und das Risiko wäre vielleicht eher, okay, was passiert nach der Reform? Welche Player tauchen auf dem Markt auf? Aber wie gesagt, da sehe ich momentan keine Indikationen. Startup-Branche liegt so ein bisschen da nieder aktuell. Wir haben nicht die Oliver-Samba-Zeiten, wo hunderte Millionen von Euros über eine Branche gestülpt werden. Wenn das jemand vorhat, ruft mich bitte an. Ja, also wir nur gerne, ja, um mal richtig Gas zu geben. Wir haben auch richtige Basis dafür. Also wenn wir mal richtig Krach machen wollen, dann sind wir lieber dabei. Wir haben natürlich ja auch ganz gute Aktionäre im Bereich der deutschen Außenwerbung am Start. Also ich glaube, wir sind gut aufgestellt und ich bin da sehr zuversichtlich.
Mal schauen, ob die Venture Capitalists ihren Ruf erhören. Herr Polenske, vielen Dank für das Gespräch und natürlich die Einblicke, die Sie einerseits in Ihr Unternehmen und andererseits natürlich auch in den Fahrschuhmarkt uns gegeben haben. Herzlichen Dank.
Danke auch für Ihre Zeit und die Einladung.
Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank natürlich fürs Einschalten. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch auf Ihrer bevorzugten Podcast-Form, egal ob jetzt bei Spotify, Apple Podcasts oder in einer anderen App. Wir sind überall. So verpassen Sie dann keine neue Folge mehr, denn wir sprechen ja regelmäßig mit spannenden Unternehmern aus der Welt der Nebenwerte über ihre Strategien, ihre Märkte und Perspektiven. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch.